Grüßt euch Leute, willkommen zu einer weiteren Folge des Physik Evolution Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich komme gerade frisch aus dem Training. Ich habe Unterkörper trainiert und gleich geht's für mich auch direkt weiter. Noch ein Termin. Und ja, wollte jetzt die Zeit nochmal kurz nutzen, um eine Episode für euch aufzunehmen, in der wir über die Oberschenkelrückseite sprechen. Ich habe mich mit dem Thema nochmal vermehrt auseinandergesetzt. Erstmal A, weil ich selbst jetzt in meiner aktuellen Offseason an meiner Unterkörperrückseite arbeiten möchte. Ich brauche definitiv dickere Hamstrings, einen größeren Beinbeuger. Man hat auf der Bühne gesehen, also im Unterkörper waren meine Quads eher dominant und ja, gerade in den seitlichen Posen fehlt mir einfach da noch ein bisschen Fleisch, was eben unten am Oberschenkel eben dranhängt und dementsprechend soll mein Beinbeuger jetzt innerhalb dieser Offseason aufs nächste Level gebracht werden. Gleichzeitig habe ich über das Thema einen Videobeitrag verfasst für die Story von Evo Sports Fuel, dem Sponsor dieses Podcast. Ihr wisst ja, mit dem Code HYPER könnt ihr 10% auf das gesamte Sortiment von Evo Sports Fuel sparen und ja, in deren Instagram-Story wird dann auch bald der Videobeitrag zu sehen sein. Die Oberschenkelrückseite, oftmals auch vereinfacht bezeichnet als Beinbeuger. Welche Muskelgruppen gehören da überhaupt dazu? Das ist nicht nur ein Muskel, sondern wir haben hier im Prinzip drei Muskeln. Einmal den Musculus Biceps Femoris, der hat auch zwei Köpfe, einmal einen kurzen und einen langen Kopf, dann noch den Musculus Semitendinosus und den Musculus Semimembranosus. Das sind die drei bzw. vier Muskeln, wenn man jetzt noch die zwei verschiedenen Köpfe des Biceps Femoris hinzuziehen will, ja, die wir halt eben trainieren wollen. Und die Funktionen sind recht ähnlich, bis auf einen feinen Unterschied. Und der liegt im kurzen Kopf des Rectus, des Biceps Femoris. Denn dieser läuft nur übers Kniegelenk. Während alle anderen Muskeln zweigelenkig sind, sowohl übers Knie als auch übers Hüftgelenk laufen, bedient der kurze Kopf des Biceps Femoris nur nur die Beugung im Kniegelenk. Die anderen Muskeln, die machen im Hüftgelenk zusätzlich noch eine Streckung und im Kniegelenk eben auch eine Beugung. Das heißt, wir können zusammenfassend sagen, alle Muskeln beugen das Kniegelenk, aber ja, der lange Kopf des Biceps Femoris, der Semitendinosus und der Semimembranosus, die strecken noch zusätzlich das Hüftgelenk. Und wenn man das weiß, dann ja, ergeben sich zwei primäre Funktionen und die wären einmal die Kniebeugung und die Hüftstreckung. Wie trainieren wir diese idealerweise? Wir können hier mit der Beugung im Kniegelenk anfangen. Die trainieren wir idealerweise an der Maschine. Ich meine, wir können das auch mit anderen Übungen machen oder mit freien Übungen machen, wie zum Beispiel Nordic Hamstring Curls, Lying Towel Leg Curls, so Übungen, die ich während der Zeit, wo ich in Quarantäne war, öfters gemacht habe. Aber ja, Maschinen bieten halt einfach erstmal eine mehr Möglichkeit, die Übung entsprechend zu beladen. Das heißt, eine progressive Belastungssteigerung ist besser möglich. Klar, auch mit freien Übungen, Lying Towel Leg Curls könnte man natürlich die Wiederholungsanzahl ins Unermessliche steigern, aber ab einem gewissen Punkt ja, wird dann einfach der Muskel nicht mehr der limitierende Faktor sein, sondern vielmehr deine Psyche, dein kardiovaskuläres System. Von daher, ja, Maschinen auf jeden Fall der Way to go, bieten natürlich auch darüber hinaus noch deutlich mehr Stabilität und ermöglichen dann nochmal eine verbesserte Isolation der Ziehmuskulatur. Wir können das Ganze im Sitzen, im Liegen oder im Stehen machen. Wo sind da jetzt genau die Unterschiede? Grundsätzlich trainieren wir mit beiden oder mit allen Übungen die Kniebeugung, aber wir haben hier einen gravierenden Unterschied und das ist die Hüftposition. Beim liegenden und stehenden Beinbeugen befindet sich die Hüfte eher in einer gestreckten Position. Und das sorgt dafür, dass sich die zweigelenkigen Muskeln, also der lange Kopf des Bizeps femoris, der Semitendinosus und der Semimembranosus, sich in der aktiven Insuffizienz befinden. Was bedeutet das? Die aktive Insuffizienz tritt auf, wenn eben ein zweigelenkiger Muskel über ein Gelenk schon vorverkürzt und dann über das andere Gelenk nicht mehr maximal kontrahieren kann. Im Fall, ja, von den besagten Muskelgruppen, ne, haben wir halt eben schon das Hüftgelenk durch die gestreckte Hüftposition irgendwo bedient. Das heißt, es kann keine maximale Kontraktion im Kniegelenk eben mehr stattfinden. Und das ist beim liegenden bzw. stehenden Beinbeugen irgendwo ein Problem, denn das sorgt dafür, dass die zweigelenkigen Muskeln nicht so gut arbeiten können. Der kurze Kopf des Bizeps femoris, der muss dafür aber mehr arbeiten. Also wäre ein Beinbeugen mit gestreckter oder eher gestreckter Hüftposition eine gute Übung, um den kurzen Kopf des Bizeps femoris gut zu trainieren. Ja, jetzt werden wahrscheinlich die wenigsten sagen, ach ja, genau, den Kopf wollte ich unbedingt explizit treffen. Und ja, in dem Fall macht dann natürlich ein Beinbeugen im Sitzen beziehungsweise mit einer eher gebeugten Hüftposition deutlich mehr Sinn, weil wir dann über die Hüfte keine Vorverkürzung haben und alle Muskeln übers Kniegelenk dann eben maximal kontrahieren können. Bedeutet, wenn man die Varianten jetzt 1 zu 1 vergleicht, dann macht das Beinbeugen im Sitzen tendenziell etwas mehr Sinn. Aber auch nur, wenn man sich halt wirklich nur für eine Übung entscheiden kann. Bedeutet ja nicht, dass das Beinbeugen im Liegen jetzt kompletter Schwachsinn ist. Ich muss es zum Beispiel auch aktuell ja, überwiegend machen, weil wir im Gym einfach keinen sitzenden Beinbeuger haben. Das ist natürlich sehr, sehr schade, aber mit dem Beinbeugen im Liegen werdet ihr auch eine sehr, sehr gute Oberschenkelrückseite aufbauen können. Seid euch nur bewusst, dass die zweigelenkigen Muskeln da vielleicht nicht so optimal arbeiten können. Idealerweise baut ihr beide Übungen innerhalb eines Mikrozyklus in den Trainingsplan ein. Also ihr müsst jetzt nicht beide Varianten innerhalb einer Einheit machen. Ihr müsst auch nicht beide Varianten innerhalb einer Trainingswoche machen. Ihr könnt das natürlich auch über die Mesozyklen periodisieren. 2 Monate macht ihr Beinbeugen im Sitzen, dann macht ihr mal einen Monat Beinbeugen im Liegen oder im Stehen und dann, ja, wechselt ihr das Ganze ab. Hauptsache, ihr habt vielleicht beides mal so ein bisschen trainiert. Aber ihr macht sicherlich auch nichts falsch, wenn ihr wirklich nur das Beinbeugen im Sitzen macht. Es sei denn, ihr wollt explizit den kurzen Kopf des Bizeps femoris voranbringen. Genau, das soweit zu den Beinbeuger-Varianten. Was man hier vielleicht noch beachten könnte, wo ich zum Beispiel auch ja, bei Klienten vermehrt darauf achte, ist, dass man aus der maximal gedehnten Position nicht zu viel Momentum hervorruft. Stellt euch mal vor, ihr sitzt im Beinbeuger und ihr habt eure Kniegelenke gestreckt, das ist eure Ausgangsposition und dann leitet ihr die Bewegung ein. Versucht im obersten Punkt das Gewicht nicht zu schnell zu beschleunigen, weil die Wadenmuskulatur da tatsächlich sehr viel mithelfen kann. Gerade in den ersten 15 Grad der Kniebeugung unterstützt die Wadenmuskulatur diese eben recht stark. Und wenn ihr die Waden jetzt nicht explizit mittrainieren wollt, dann würde ich darauf achten, dass ihr zwar in die volle Dehnung reingeht, dann aber aus dieser gedehnten Position das Gewicht nicht zu sehr beschleunigt, weil das dann zu einem gewissen Anteil eben durch die Wadenmuskulatur hervorgerufen wird und ihr da und im weiteren Verlauf der Bewegung nicht mehr so viel Kraft aus der Oberschenkelrückseite produzieren müsst, was dann dafür sorgt, dass diese ja vielleicht nicht so viel ja, Spannung erfährt, wie sie eben könnte. Deswegen seid da vorsichtig in den ersten 15, ja, in den ersten 15 Grad der Kniebeugung, dass ihr dort nicht so viel aus den Waden arbeitet. Ihr könntet, wenn ihr wirklich den Hamstring, die Beinrückseite voll ja, attackieren wollt, diese auch auslassen und gar nicht in diesen Bereich reingehen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, nehmt die volle Range auf dem Hochschuh mit, arbeitet aus einer maximalen Vordehnung heraus, sorgt einfach nur dafür, dass die Wadenmuskulatur da nicht zu viel mitarbeitet und ihr eben in dieser gedehnten Position nicht so viel Momentum hervorruft. Genau, das wäre auch noch ein weiterer Vorteil fürs Beinbeugen im Sitzen, denn durch die gebeugte Hüftposition habt ihr ja die zweigelenkigen Muskeln auch nochmal in einer stärkeren Dehnung als beim Beinbeugen im Liegen. Also nochmal ein weiterer Punkt, der dafür spricht, das Beinbeugen eher im Sitzen zu machen. Ihr arbeitet aus einer stärkeren Vordehnung heraus und eine hohe Spannung bei langen Muskellängen scheint für die Hypertrophie auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man das Ganze eben mit Übung vergleicht, die weniger Last bei einer hohen Dehnung mit sich bringen. Aber auch hier hat die Literatur gezeigt, dass eigentlich so das Überladen von unterschiedlichen Bewegungsphasen sehr viel Sinn macht, dass ihr also Übungen wählt, die in der Dehnung schwer sind und eben auch Übungen wählt, die in der Verkürzung schwer sind. Aber wenn man hier jetzt wirklich wieder das Beinbeugen im Sitzen mit dem Beinbeugen im Stehen bzw. Liegen vergleicht, dann wäre diese stärkere Vordehnung nochmal ein weiterer Pluspunkt für das Beinbeugen im Sitzen. Kommen wir zu der zweiten Funktion, die Streckung im Hüftgelenk, der sogenannte Hip Hinge. Eine wichtige Funktion, die man auf jeden Fall beherrschen sollte. Und diese trainieren wir mit verschiedensten Kreuzhebevarianten. Stiff Leg Deadlifts, RDLs, Conventional Deadlifts, Sumo Deadlifts, Hybrid Sumo Deadlifts, Hybrid was auch immer. Also es gibt ja wirklich etliche verschiedene Kreuzhebevarianten. Die könnt ihr alle machen, die bedienen alle die Hüftstreckfunktion. Ansonsten gibt es aber auch noch Good Mornings, Hyperextensions, Hip Thrusts, also alles Übungen, die die Oberschenkelrückseite trainieren. Aber auch hier muss man natürlich das Ganze nochmal etwas differenzierter betrachten. Wir trainieren zwar überall die gleiche Funktion, aber die Bewegungen haben unterschiedliche Widerstandsprofile und trainieren dann auch mehr oder weniger eben dann auch die Beinrückseite, belasten dann teilweise dann noch mehr den Glut, die Adduktoren, und da muss man halt eben auch nochmal schauen. Aber grundsätzlich könnt ihr eben diese Übungen wählen. Ich würde euch aber empfehlen, die Oberschenkelrückseite über eine möglichst große Range of Motion und eben aus einer möglichst starken Vordehnung heraus zu trainieren. Ne, wie eben schon gesagt, eine hohe Last in der Dehnung sorgt tendenziell zu mehr, führt tendenziell zu mehr Hypertrophie, auch zu mehr Muskelschäden. Das muss euch bewusst sein, wenn ihr jetzt ein ADL zum Beispiel macht, wo ihr eine sehr, sehr hohe Last eben in der Dehnung im untersten Punkt der Bewegung habt, dann werdet ihr mehr Muskelschäden hervorrufen, als wenn ihr zum Beispiel jetzt eine Hyperextension macht, wo die Last oben in der verkürzten Position am höchsten ist. Genau, aber auch hier wichtig, dass wir besonders die zweigelenkigen Muskeln, die ja über die Hüfte laufen, in eine starke Vordehnung bringen. Das heißt, hier wollen wir die Hüfte stark beugen, um eben eine ordentliche Dehnung eben hervorzurufen und sie dann anschließend eben auch ordentlich wieder strecken zu können. Das heißt, ein Stiff Leg Deadlift, wo man ein Stiff Leg Deadlift oder eine ADL, wo man die Knieinvolvierung möglichst minimiert, wäre hier im Vergleich zu einem Conventional Deadlift oder sogar einem Sumo Deadlift vorteilhaft, da wir hier wirklich nur über die Hüfte arbeiten und das Kniegelenk mehr oder weniger stillgelegt wird. Ich empfehle immer bei Stiff Leg Deadlifts oder ADLs, das Kniegelenk initial leicht zu beugen, aber es dann anschließend nicht mehr zu bewegen, sondern wirklich nur die Hüfte danach zu beugen, darüber, dass man den Arsch im Prinzip nach hinten rausstreckt. Und dementsprechend Stiff Leg Deadlifts oder ADLs wäre eine gute Möglichkeit. Good Mornings sind auch eine super Übung, die ja auch für eine starke Dehnung im Stretch eben für eine starke Dehnung bei vor allem auch hohen Lasten eben sorgt und die ja auch ausschließlich die Hüfte die Hüftbewegung nutzt. für viele eine Übung, die sehr, sehr schwierig ist. Das muss auf jeden Fall geübt sein. Das würde ich jetzt keinem Anfänger zutrauen, die Übung, ja, das ist stimulativ für die Beinrückseite und vor allem sicher auszuführen. Aber es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, die Übung geführt zu machen. Potenziell an der Multipresse, das ist vielleicht auch nicht für jeden was, aber was auch zum Beispiel ganz gut funktioniert, was ich auch mit Klienten mache, sind Good Mornings an der V-Squat-Maschine. Die V-Squat, eine Maschine von Hammer Strength, wo ja, man eben ein Schulterpolster hat und die Fußablage im Prinzip schräg nach oben geht. Ja, das sorgt so ein bisschen dafür, dass man ja die Knie nicht so gut nach vorne schieben kann. Also als Quad-Übung eignet sich die Übung eigentlich nicht so gut. Wenn man aber hingeht und sich andersherum, also mit dem Gesicht Richtung Rückenlehne, eben in die Maschine reinstellt, dann kann man hier sehr, sehr gut die Hüftstreckung trainieren und eben einen Good Morning machen, indem man dann halt einfach nur hingeht und die Hüfte beugt, die Kniegelenke stabil lässt. Auf jeden Fall, ja, eine ganz interessante Sache. Muss man jetzt sicherlich nicht machen, aber ist eine gute, ja, Alternative zu den regulären Kreuzhebevarianten. Und eben hatte ich die Hyperextensions auch noch angesprochen. Die trainieren die Hüftstreckung auch sehr, sehr isoliert. Jeder, der die schon mal gemacht hat, weiß, die zwiebeln ordentlich in der Beinrückseite. Und hier haben wir im Vergleich zu den Kreuzhebevarianten, wie eben schon gesagt, die höchste Last in der verkürzten Position. Von daher wäre das eine Übung, die ja, in einem Trainingsplan auf jeden Fall seinen Platz hätte, neben den Kreuzhebevarianten natürlich, um halt eben diese unterschiedlichen Bewegungsphasen gezielt zu überladen und eben im Kontext der gesamten Trainingsplanung dann irgendwo auch alles abdecken zu können. Genau, ansonsten noch eine weitere interessante Übung, das ist die Glute Hamraise. Mit dieser Übung können wir die Oberschenkelrückseite sowohl über die Hüftstreckung als auch über die Kniebeugung trainieren und mit einer Übung im Prinzip beide Funktionen abdecken. Die ist in der Regel sehr, sehr schwer. Also hier reicht das eigene Körpergewicht auf jeden Fall aus. Also die Hüftstreckbewegung, ne, ist für die meisten dann kein Problem. Aber wenn es dann in die Kniebeugung reingeht, dann wird es oftmals richtig, richtig schwer. Man kann sich da mit einem Stock oder sowas noch ja, helfen, indem man sich damit noch so ein bisschen hochdrückt und die Übung erleichtert. Das ist natürlich ein bisschen umständlich, aber ja, wäre auch noch eine gute Übung. Man muss da aber wirklich recht stark für sein. Ich habe lange Zeit die Glute Hamraise mit Cluster Sets trainiert, wo ich dann einzelne Wiederholungen aneinander geclustert habe, weil es bei mir auch anfänglich noch nicht für stabile 6 bis 8er Wiederholung oder so gereicht hat. Ich konnte immer nur so vier, fünf Wiederholungen am Stück machen, maximal. Und dann habe ich halt immer ja, so viele Sätze aneinander geclustert, bis ich dann halt auf eine gewisse Wiederholungsanzahl gekommen bin. Auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Übung. Trainiert auch die Wadenmuskulatur hier wieder mit. Aber bei der Übung muss man schauen, dass man halt irgendwie nach oben kommt. Wer bei einer Glute Hamraise wirklich saubere 10 Wiederholungen mit dem eigenen Körpergewicht schafft, der ist schon ein Biest. Der wird eine gute Beinrückseite haben. Ja, aber wenn man halt noch nicht in der Lage ist, genügend Wiederholungen zu machen, dann ist es hier fraglich, ob das Ganze optimal ist, um halt diese aufzubauen. Wenn du aber viele schaffst, dann weißt du, hey, du hast schon eine ganz gute Beinrückseite, wenn du das Ganze mit einer ordentlichen Technik machst. Aber auf jeden Fall eine ganz interessante Übung, die ja auch in dem einen oder anderen Gym auf jeden Fall gut durchführbar ist. Genau, wollen wir das Ganze nochmal kurz zusammenfassen? Mache Übungen, wo du isoliert ja die Beugung im Kniegelenk trainierst, wenn möglich sowohl Beinbeugen im Sitzen als auch im Liegen bzw. Stehen, um halt hier nochmal explizit den kurzen Kopf des Bizeps femoris zu trainieren. Wenn du dich aber nur für eine Übung entscheiden kannst, dann mach das Ganze eher im Sitzen, weil du hier auch die zweigelenkigen Muskeln, den langen Kopf des Bizeps femoris, den Semitendinosus, den Semimembranosus ordentlich mit trainierst und aus einer stärkeren Vordehnung heraus arbeitest. Und ja, das wäre es soweit zum Beinen, zum Beugung, zu der Beugung im Kniegelenk. Ansonsten bei den Hüftstreckübungen, mache Übungen, ne, wo du möglichst isoliert eine Streckung im Hüftgelenk trainierst, idealerweise auch hier mit Bewegungen, welche eine starke Dehnung in der Oberschenkelrückseite hervorrufen. Das heißt Übungen, wo ja möglichst isoliert eben erstmal die Hüfte gebeugt wird mit möglichst wenig Knieinvolvierung. Das heißt hier eher vielleicht ein ADL, ein Good Morning oder ein Stiff Leg Deadlift anstatt einem Sumo oder Conventional Deadlift. Und ja, das Kombinieren von Übungen mit unterschiedlichen Widerstandsprofilen, wie zum Beispiel, wie eben schon gesagt, ADL und Hyperextensions, scheint für die Hypertrophie auf jeden Fall auch sinnvoll zu sein. Genau. Ich glaube, das wäre es soweit alles zum Training der Oberschenkelrückseite. Man kann das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen weiter treiben, wie, ne, wie ja, wie trainieren wir diese im Rahmen eines Mikrozyklus? Also, wie positioniert ihr vielleicht jetzt das Training der Oberschenkelrückseite innerhalb eurer Trainingswoche? Man kann das Ganze natürlich ganz klassisch an einem Unterkörpertag machen, zusammen mit der Oberschenkelmuskulatur. Würde vielleicht ja, Übungen mit starker Axiallast so ein bisschen voneinander trennen. Wenn ihr zum Beispiel vorhabt, an einem Tag freie Kniebeugen zu machen, dann könntet ihr die freien Kniebeugen an dem gleichen Tag machen, wie ihr zum Beispiel jetzt die Hyperextensions macht. Und an dem anderen Tag, wo ihr jetzt vielleicht keine freien Kniebeugen macht, da könntet ihr dann die Kreuzhebevariante einbauen, ein ADL machen und dann anschließend vielleicht eher an die Beinpresse gehen. Genau, das wäre so eine Überlegung. Ansonsten kann man das Training der Oberschenkelrückseite natürlich auch mit dem Oberkörper kombinieren. Auch hier recht klassisch in einem Push-Pull-Plan. An dem Push-Tag trainiert ihr die Oberschenkelvorderseite und die Brustmuskulatur. Und an dem Pull-Tag dann die Oberschenkelrückseite und die Rückenmuskulatur. Das Ganze geht aber auch anders. Man könnte auch die Oberschenkelrückseite mit der Brustmuskulatur trainieren, wie auch immer. Also da merkt ihr schon, da ja, sind euch keine Grenzen gesetzt. Von der Übungsreihenfolge habe ich auch schon viele positive Erfahrungsberichte sammeln können mit Klienten, wenn ich die Beinbeugbewegung vor den ADL gestellt habe. Das sorgt dafür, dass das Kniegelenk schon mal ja, so ein bisschen aufgewärmt wird. Der Hamstring oder die Muskelpartien des Hamstrings sind dann natürlich auch schon etwas vorermüdet. Das merkt man dann aber oft beim ADL gar nicht. Also das war so die Observation, die ich jetzt mit meinen Kunden gemacht habe, dass wenn man das Beinbeugen dann vor der Hüftstreckbewegung macht, dass man dann bei der Hüftstreckbewegung kaum in der Performance eingeschränkt ist. Andersherum aber tendenziell schon. Das etwas, was ich beobachten konnte. Ansonsten, ja, wenn ihr aber ja, vielleicht jetzt recht neu mit Hüftstreckbewegung arbeitet, dann würde ich vielleicht diese eher zu Beginn der Session machen, gerade wenn man das Ganze frei macht bei einer Kreuzhebevariante. Da müsst ihr natürlich auch vom Nervensystem, von der Psyche her noch recht fresh sein, damit ihr die Übung sauber eben ausführt, dass ihr stabil eben seid und ja, eine sichere Ausführung sorgen könnt. Von daher das Ganze dann vielleicht dann doch eher zu Beginn der Session machen, wo ihr eben noch in der Lage seid, die Übung maximal zu kontrollieren, zu beherrschen und das Verletzungsrisiko darüber dann eben zu minimieren. Hingegen dann beim Beinbeugen, da seid ihr in einer geführten Maschine, da braucht ihr dann vielleicht auch nicht mehr ja, beim vollen Besitz eurer physiologischen und mentalen Kräfte sein, um da immer noch einen guten Reiz liefern zu können und euch dabei dann nicht zu verletzen. Genau, ich glaube, das wäre es soweit für die Episode. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcaster. Genau, bei Spotify gibt es jetzt auch ganz neu die Bewertungsfunktion, habe ich letztens gesehen und ja, da würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ansonsten, wie immer, zum Ende jeder Episode packen wir einen Track auf unsere Spotify-Playlist, auf die Physik Evolution Playlist. Und ich würde heute Zuhälter Aura von Kollegah nehmen. Und ja, damit verabschiede ich mich und muss jetzt direkt weiter zu meinem nächsten Termin, zu einer, ja, Beratung. Ich biete übrigens auch neben dem Online-Coaching auch, ja, sogenannte Consultation Calls an. Für alle, die jetzt vielleicht kein Online-Coaching buchen möchten, ich stehe ja auch für Beratungssessions zur Verfügung, wo wir ja über dich und ja deinen aktuellen Trainings- und Ernährungsansatz sprechen können, langfristig ja deinen Weg so ein bisschen planen können. Du kannst Fragen stellen, wir können über alles sprechen in der Zeit. Und genau, da muss ich jetzt los. Also, macht's gut, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.